Leute, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe Christus konsequent nachfolgen. Eine Predigtreihe, ich wandere schon rüber, eine Predigtreihe, die uns herausfordert, auch mich. Sie ermahnt mich und sie ermutigt mich, Christus weiterhin konsequenter nachzufolgen. Nicht so zu bleiben, wie wir es gerade sind, sondern noch konsequenter ihm nachzufolgen. Und wir haben mit diesen zwei Fragen, die uns die ganze Zeit im Hintergrund immer wieder beschäftigt. Diese zwei Fragen, glaube ich alles, was Jesus sagt? Glaube ich alles, was in seinem Wort steht? Und die zweite Frage, die sehr herausfordernd ist und manchmal auch sehr ermahnend, tue ich das? Tue ich das, was ich glaube? Zwei herausfordernde Fragen, die uns auch heute Morgen immer ganz konkret mit reinnehmen. Glaube ich das, was Jesus sagt? Und tue ich das? Wir werden heute Morgen den Missionsbefehl weiter betrachten. Missionsbefehl nach Matthäus. Wer eine Bibel dabei hat, darf schon mal aufschlagen. Es sind ermutigende und herausfordernde Worte zugleich. Wir finden den Missionsbefehl in Matthäus 28 und ich lade euch wirklich ein, holt ein Handy raus, holt eure Bibel raus. Der Vorteil ist, ein Smartphone hat den Vorteil, die meisten können irgendwie Notizen dazu schreiben oder sich Sachen markieren. Auch in meiner Bibel, ich liebe es, das ist die andere Schwierigkeit, wenn ich meine Bibel lese, ich brauche meine Stifte dabei. Und ich brauche meine eine Bibel, weil ich liebe es, Sachen zu markieren und später mal durchzublättern und zu sehen, stimmt hier, das ist wichtig und das ist mir damals aufgefallen. Vielleicht als kleiner Tipp noch optional dabei, ein kleines Notizbuch. Bei meinem Handy ist das alles in einem schon drin, aber vielleicht noch ein Notizbuch dabei zu haben, wo man sich Sachen aufschreiben kann. Wo man Predigtpunkte aufschreiben kann, wo man Aussagen, die einem begegnen, nochmal aufschreiben kann, die man festhalten will. Oder auch eigene Gedanken. Und der Vorteil an solch kleinen Notizbüchern ist, das mache ich auch immer wieder gern, ich hole mir meine alten Notizbücher raus, teilweise 6, 7 Jahre alt, und ich blätter einfach nochmal durch. Und dann sehe ich so, boah, stimmt's. Da, an dieser Stelle hat Gott zu mir gesprochen, in dieser Situation. Und da vermutigt weitergehen. Also meine wirklich wärmste Empfehlung, hey, hol dich ein Notizbuch, schreibt mit, was Gott zu euch sagt. Lass uns einsteigen in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die Claudia hatte schon vorhin gesagt, es sind Verse, wo ich selbst noch mal neu begeistert wurde. Verse, ich studiere seit 2012, habe ich angefangen in einer Bibelschule, Missionsschule zu lernen und da waren diese Verse ständig dabei und mir sie jetzt in der Predigtvorbereitung selbst nochmal Sachen neu aufgefallen sind, die mir davor gar nicht so stark bewusst waren. Und ich hoffe, ich kann euch mit reinnehmen in diesen wunderbaren Text. Lass uns diesen Text gemeinsam lesen. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, einem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe diese Woche eine kleine Umfrage gemacht. Ein paar Leute habe ich persönlich gefragt, manche habe ich auf Instagram einfach gefragt. Was ist der erste Gedanke? Was ist dein erstes Gefühl, wenn du diesen Text liest? Und so unterschiedlich wir Menschen sind, ich habe die ganze Bandbreite bekommen von, hey, ich freue mich über diesen Text. Was für eine Zusage, was für eine Ehre Gottes. Wir haben einen Auftrag von Jesus bis hin zu, es macht mich traurig, wenn ich mein Leben angucke. Ich kriege Angst, ich habe Zweifel. Also eine ganze komplette Bandbreite davon. Manche sogar, zwei Personen waren das sogar, sagt mir, Daniel, ich fühle eine völlige Ohnmächtigkeit dabei. Dieser große, gewaltige Auftrag. Und ich habe keine Ahnung, wo anzufangen und ich kann das nicht. Und die eine Person sagte, ja, und das ist der Grund, warum ich dann auch nichts mache. Man gerät dadurch in eine ungewollte Konsumhaltung. Man wartet ab, bis man sich endlich sicherer fühlt, bis man alle Werkzeuge, alles, allen Input in den Kopf kriegt, dass man endlich losgehen kann. Aber Leute, so muss es nicht bleiben. So darf es auch nicht bleiben, weil dieser Auftrag ist ein Auftrag, wo es der Freude macht, der Spaß macht. Ja, er kostet was. Er ist, da müssen wir rein investieren, aber es lohnt sich. Aber bevor wir da jetzt mal Stück für Stück durchgehen, lass mich noch kurz beten. Lass mich dafür beten, dass der Herr wirklich unsere Herzen und Augen öffnet, dass wir wirklich diese Freude sehen dürfen, die dieser Text mit uns gibt. Dass wir ermutigt sind, loszugehen und das auch umzusetzen. Und Herr, darum bitte ich dich, dass wir in unseren Herzen immer tiefer verstehen dürfen, wer du bist, dass du der große, allmächtige Gott bist, der uns so sehr lieb hat, dass wir mehr verstehen dürfen, wer wir sind, wer wir für dich sind, dass wir, egal wie es uns geht, anfangen, dir noch weiter konsequenter nachzufolgen. Und ich bitte dich darum, dass wir wirklich, dass du heute durch mich sprichst, dass du durch uns sprichst, zu uns sprichst und wir ermutigt weitergehen dürfen. Amen. Ich will mit euch einfach Vers für Vers mit durchgehen. Ich habe jetzt nicht irgendwie so jetzt 4 Punkte, wo ich sage, hier, so ist es dann. Der Text ist so herausfordernd, lassen wir einfach den Text. Gehen wir mal durch. Fangen wir an, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hat. Wir sind vom zeitlichen Leben Jesu ganz am Ende. Wir sind die Jünger haben gerade erlebt, wie ihr Lehrer, ihr Mentor, ihr Coach, ihr erwarteter König, auf den sie so gehofft haben, einen grausamen Tod am Kreuz erlebt hat. Die Römer haben ihn einfach umgebracht. Sie haben jetzt erlebt, wie ihr Herr auferstanden ist. Hey, er ist vom Tod wieder auferstanden. Und sind gespannt, was passiert jetzt. Und wir lesen das in Matthäus 28, in den Versen davor, Vers 10, wo Jesus den Frauen nach seiner Auferstehung den Auftrag gibt. Hey, sagt den Jungs, wir treffen uns auf dem Berg. Und da sind diese 11 Jünger. Judas gibt es nicht mehr, der hat sich ja umgebracht. Also statt 12 sind es jetzt nur noch 11 Jünger. Gingen aber nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hat. Sind gehorsam und folgen dem nach, was ihr Lehrer gesagt hat. Und als sie ihn sahen, Vers 17, warfen sie sich nieder vor ihm. Stellt euch vor, ihr seid einer dieser 11 Jünger. Ihr geht mit, geht auf diesen Berg und da kommt Jesus. Viele Theologen haben immer wieder versucht, irgendwie das anders zu deuten. Gesagt, hey, das ist eine Visionshypnose. Die Leute haben sich das vorgestellt, sie waren alle hypnotisiert. Das kann gar nicht sein, Jesus ist gar nicht auferstanden. Aber diese Jünger, so wie es Matthäus hier bezeugt, sehen Jesus auf der Erde. Sie sehen ihn als Mensch. Sie sehen ihren Herrn als Mensch auf der Erde am Rumlaufen. Und werfen sich vor ihm nieder. Sie zeigen ihm Respekt, sie zeigen ihm die Ehre, aber sie erkennen auch dadurch seine Gottheit an. Sie sehen Jesus nicht nur als Mensch, sondern sehen Jesus als 100% Mensch und 100% Gott. Dass sie das so sehen, hat Petrus auch schon viel früher gesagt, in Matthäus 16, wo Jesus fragte, für wen haltet ihr mich? Wo Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und vor diesem lebendigen Gott beugen sie sich. Vor Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott ist. Das Interessante, Matthäus ist halt total nüchtern in seiner Berichterstattung. Wir werden in vielen Stellen im Matthäus-Evangelium merken wir so, hey, da hättest du ein bisschen mehr Emotionen mit reinbringen können. Da hättest du vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen detaillierter und sagen können, wie haben die Leute sich gefühlt oder wie ist das Ganze in den einzelnen Köpfen abgegangen. Er ist sehr nüchtern. Das sehen wir gerade in diesem Vers. Sie sehen ihn, sie fallen vor ihm nieder und dann in einem Nebensatz erwähnt er einfach nur, dass einige aber zweifelten. Das war ein Punkt, der mich in der Vorbereitung nochmal so überrascht hat. Wir haben diese 11 Jünger. Wir halten immer diese 11 Jünger für so besondere Christen. Die haben die Möglichkeit gehabt, 3 Jahre lang, 3 Jahre mit Jesus zu leben. Sie haben ihn gesehen, so wie ich euch sehe, so wie ihr mich seht. Sie haben zusammen gegessen, sie haben sind gemeinsam gewandert, sie haben Wunder erlebt. Sie haben erlebt, dass er nicht mehr tot ist, er ist auferstanden. Und dann trotzdem, sagt uns Matthäus, einige aber zweifelten. Selbst diese Jünger zweifelten. Das finde ich schade. Ich hätte gerne gewusst, warum zweifelten die? Was ist los? Die haben Jesus erlebt. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein paar Möglichkeiten, warum die Jünger zweifelten. Von der ganzen Gesamtsituation, ihr Held, Jesus, ist gerade getötet worden. Die Sorge, hey, die Zweifel, werden sie mit uns genauso umgehen? Wenn sie uns jetzt auch alle verfolgen und töten? Und vielmehr die Frage, wenn Jesus wieder auferstanden ist, werden sie ihn schon wieder umbringen? Wird es zu einem Krieg wird zum Krieg kommen oder was wird passieren? Ist unser Jesus so mächtig, wie er immer gesagt hat? Weil er ist doch gerade am Kreuz gestorben. Was, wenn er nicht immer bei uns ist? Was soll aus uns werden? Meint er, ist wirklich gut mit uns? Und Zweifel gehören zum Menschsein dazu. Sie gehören dazu, aber sie führen uns dazu, dass es uns lähmt. Dass es uns lähmt, Jesus weiter nachzufolgen. Zweifel hat diese Eigenschaft, ich bleibe doch mal lieber sitzen und ich warte ab. Ich weiß eigentlich, Jesus sagt, ich soll was machen, aber nee, weil ich zweifle da doch noch an der Situation und Zweifel lähmt dich und mich, Jesus konsequent nachzufolgen. Verschiedene Zweifel, die jeder von uns kennt. Bin ich überhaupt gut genug, um wirklich Jesus nachzufolgen? Bin ich gut genug, das erlebe ich bei der Taufe immer wieder, bin ich gut genug, mich überhaupt taufen zu lassen? Bin ich gut genug, um im Kindergottesdienst mitzuarbeiten? Bin ich gut genug, um irgendeinen Dienst in der Gemeinde zu tun? Die Zweifel an einem selbst, Zweifel daran, ob Gott wirklich mich gebrauchen möchte, Zweifel daran, ob Gottes Zusagen sich auch wirklich erfüllen, dass er sich um mich sorgt, wenn ich wirklich entscheiden würde, ihm konsequent nachzufolgen, wenn ich mein Leben komplett ändern muss, zweifeln sie oft daran, ist das wirklich so gut für mich? Und ich könnte noch weiter fortfahren mit verschiedenen Zweifeln, die uns immer wieder lähmen, uns das Herz schwer machen und uns daran hindern, Christus konsequent nachzufolgen. Maike, du wirst es wahrscheinlich oft, Maike und Johannes war das, ne? Also der Johannes, der dabei ist, ist auch jemand, der mit nach Thailand geht. Und ich freue mich, ich bin echt neidisch auf euch, dass ihr gehen dürft. Ihr wisst, mein Herz schlägt auch für Thailand. Aber es wird Momente geben, wo ihr beiden da sitzen werdet, in euren Zimmern und überlegen werdet, was mache ich eigentlich hier? Ist das wirklich so schlau gewesen, an andere Ende der Welt zu fliegen? Gott, warum machst du das mit mir? Dieses komische Essen. Dieses auf der linken Seite im Straßenverkehr fahren. Mit den Rollern einfach mal zwischen den Autos durch. Und lauter solche Sachen. Für manche ist das mega cool, für die anderen haben wir schon da Angst. Aber es wird genug Punkte geben, wo ihr dann an die Grenzen kommt und sagt, was mache ich hier? Gott, warum? Was ist das wirklich das für mich? Aber das Interessante, und darum habe ich diese Verse auch ganz besonders jetzt nochmal mit reingenommen, ist, wie Jesus reagiert. Wir haben die 11 Jünger. 11 Jünger, die Jesus erlebt haben und wovon einige aber zweifelten. Das heißt nicht, dass alle zweifelten, einige aber zweifelten. Und ich fand das interessant, wie Jesus mit ihnen umgeht. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete. Es sind so Sachen, die nehmen wir so selbstverständlich. Wir lesen drüber und vergessen eigentlich, boah, was steht denn hier? Es ist nicht ein, da steht nicht so. Und Jesus sah, dass sie zweifelten und schickte die Zweifler fort. Steht das da? Nein. Es steht auch nicht, und Jesus sah die Zweifel und sagte, kommt bitte erst wieder, wenn ihr nicht mehr zweifelt. Nein, Jesus kommt zu all den Jüngern, zu denen, die zweifeln und nicht zweifeln, und sagt zu ihnen, redet mit ihnen, er geht auf sie zu, er lässt sie nicht irgendwo in der anderen Ecke, sondern er geht auf sie zu und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Auch wenn du an manchen Punkten zweifelst, Jesus ist nicht jemand, der sagt, hey, zweifle erstmal zu Ende und wenn du fertig bist, dann können wir weitermachen. Denn Jesus ist der Herr, der Gott, der uns so sehr lieb hat, der auf uns zugeht und sagt, dieser eine Satz, der reicht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Egal wo du bist, egal was passiert auf der Erde, ich habe alle Macht. Nichts passiert, ohne dass ich davon weiß. Nichts passiert, ohne dass ich eingreifen kann. Und da dürfen wir ermutigt sein. Bei all den Zweifeln, die wir haben, bei all den Sorgen, bei all den Ängsten, bei all der Freude auf der anderen Seite, wenn wir losgehen, wenn man sich freut, hey, ich gehe nach Thailand, ja, gespannt. Hey, wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen mächtigen Jesus, der nicht nur ein bisschen mächtig ist, sondern überall allmächtig ist. Also einen besseren Trumpf können wir gar nicht haben. Wir können mutig vorangehen, auch wenn wir selbst zweifeln. Zweifel ist kein K.O.-Kriterium an den Dienst für Jesus. Deine Zweifel schließen dich nicht aus, für Jesus unterwegs zu sein. Deine Zweifel schließen dich nicht aus. Deine Zweifel sind keine K.O.-Kriterium, Jesus nachzufolgen. Sondern was Jesus hier macht, ist mehr die Einladung, ob du zweifelst oder nicht. Ich habe einen Auftrag an dich. Er will dich gebrauchen, er will dich benutzen. Und das ist, wo ich merke, viele reißen gerne immer wieder Verse aus so einem Text raus. Aber die müssen wir gemeinsam im Kontext betrachten. Wo es heißt, Jesus trat zu ihnen, er antwortet auf seine Jünger, gerade auch an die Zweifler. Und dann kommen wir zu Vers 19, zu dem praktischen Auftrag. Geht nun hin. Ich finde, Luther übersetzt es an der Stelle ein bisschen besser vom Griechischen mit darum geht hin. Hier ist nur das kleine Wort nun, das wir ganz schnell überlesen. Aber dieser Auftrag ist eingebettet, ist eingeschlossen von dieser Aussage Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und das ist der große Punkt, wo wir merken, bei diesem Auftrag, hey, für viele, wir akzeptieren ganz gerne diese Zusagen Jesus, aber wenn es um den Auftrag geht, da habe ich Bauchschmerzen. Leute, das muss nicht sein, sondern der Auftrag ist an alle von uns gerichtet. Nicht nur an Pastoren oder an ausgebildeten Theologen oder wie auch immer, sondern dieser Auftrag, den wir gleich gemeinsam nochmal ein bisschen durchgehen, ist an dich und an mich gerichtet. Alle von uns, die an Jesus Christus glauben, an denen ist dieser Auftrag. Geht nun hin. Diese erste Aufforderung von diesen vier Aufforderungen, die wir in dem Text haben, ist eine aktive Aufforderung zu investieren. Jeder, wenn wir diese Worte lesen, dann können wir eigentlich nicht anders, als aufzustehen, loszugehen. Geht nun hin, hat diese Aufforderung, da wo du bist, bleib nicht sitzen, sondern geh, steh auf, mach dich auf den Weg. Es ist die Aufforderung an uns Christen und an uns Gemeinden in Deutschland und auch weltweit, nicht ein Christenleben zu führen, wo wir in unseren bequemen Sesseln sitzen und wunderbare Musik hören und tolle Predigten mit halbwegs rhetorischen Leuten, der eine mehr, der andere eher weniger wie ich. Aber es ist der Auftrag Jesu an uns alle, geht hin, wartet nicht bis die Leute, die Jesus kennen, bei euch in die Gemeinde reinlaufen, sondern werdet aktiv und geht auf sie zu. Ich hatte einen paar Klassenkameraden während meiner Bibelschulzeit, die haben mir das praktisch vorgelebt. Die sind losgegangen. Die hatten ein Herz für die Bielefelder Platte. Bielefelder Platte ist ein Ort, damals zumindest, ist auch schon wieder einige Jahre her, wo sich die ganzen Drogenjunkies befunden, den ganzen Tag und ganze Nacht abgegammelt haben. Gespritzt haben dabei. Es war kein Platz, wo du einfach dich so gerne aufgehalten hast. Und diese zwei Männer hatten so ein Anliegen für diese Leute. Die haben nicht gewartet, bis zufällig irgendeiner von denen sich in die Gemeinde verirrt. Sondern die haben das praktisch umgesetzt, wozu Jesus sie auffordert. Geht hin! Also, Bollerwagen, Kaffee reinpacken, los zu ihnen, hey, dürfen wir euch einen Kaffee geben? Und sind mit denen ins Gespräch gekommen über Gott und die Welt. Zwei ganz normale Männer. Sie waren in der Schule auch, der eine war vielleicht ein bisschen besser, der andere durchschnittlich. Aber sie haben das getan, was Jesus sie beauftragt. Geht hin! Und oft stehen wir da und sagen, okay, ich bin bereit loszugehen, aber wo geht's hin? Und ich merke, das ist nicht nur eine Frage von Teens oder Jugendliche, sondern es zieht sich immer wieder an einem Punkt durch in unserem Leben, wo wir merken, wo soll ich hingehen? Was soll ich machen? Meine Ermutigung ist, geh einfach irgendwo los. Ein Schiff, das die ganze Zeit fragt, Gott, wo soll ich jetzt hinfahren? Und man guckt immer raus und sucht an der Sternenkonstellation einen großen Pfeil, der mir sagt, ah, das ist die Richtung. Ist mir noch nie begegnet, dass sich plötzlich Sterne so gewandelt haben, dass es ein Riesenpfeil wurde. Die Aufforderung ist, loszugehen. Gucken, wo macht Gott Türen auf? Erst wenn ich losgehe, kann ich sehen, ist die Tür offen oder nicht? Nur ein fahrendes Schiff, was unterwegs ist, lässt sich lenken. Darum geh los, guck, was Gott vorhat, wo er dich hinführt. Bei euch beiden geht es erstmal nach Thailand. Wann? Das ist noch ein bisschen die Frage. Dauert vielleicht ein paar Wochen noch. Aber gesagt hat, hey, geht in diese Richtung weiter. Nicht einfach nur so konsumieren, auf den Sessel sitzen, sondern aufstehen und los. Die zweite Aufforderung in unserem Text ist, und geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und ich glaube, das ist der Part, wo wir alle Angst bekommen. Wo es uns ungemütlich wird, weil zu Jüngern machen, das klingt alles so komplex, das ist so groß und dazu noch alle Nationen. Und wie sollen wir das nur alles schaffen? Ich als kleiner Mensch dieser großen Welt, wie soll ich das hinkriegen? Jesus aber, das wird hier nochmal ganz deutlich, Jesus hat alle Nationen im Blick. Egal aus welcher ethnischen Herkunft du bist, es spielt keine Rolle. Ob es die Deutschen sind, ob es aus Afrika oder Asien, Amerika, völlig egal. Es geht nicht darum, dass irgendeine Nation ein Vorrecht hat, jetzt zuerst das Wort Gottes zu hören, sondern alle sollen es hören. Wir sollen alle Nationen zu Jüngern machen. Zu Jüngern machen bedeutet eigentlich, auf Menschen, um es einfach ganz simpel nochmal deutlich zu machen, auf Menschen zuzugehen, die Jesus nicht kennen. Darum müssen wir auch losgehen. Wir können nicht in unserer Gemeinde bleiben und sagen, hey, wir machen uns zu Jüngern. Wir sind eigentlich Jünger, wenn wir Jesus nachfolgen. Vielleicht auf unterschiedlichen Stand. Der eine glaubt gerade ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber der Auftrag ist hier, rauszugehen zu Leuten, die Jesus nicht kennen und sie zu Jüngern zu machen. Und ein Jünger ist jemand, der Jesus liebt und der ihm nachfolgt. Der in seinem Leben sucht, Jesus, was soll ich jetzt machen? Wo Jesus der Herr ist im Leben. Es ist nichts Großkomplexes eigentlich. Aber der eine oder andere ist halt auch überfordert mit dem Gedanken, so viele Menschen. Was ist, so viele Menschen, diese große Schar an Menschen, wie soll das alles nur gehen? Und es gibt Leute, die sagen, komm, wir setzen uns alle hin, wir machen einen großen Tisch und jetzt planen wir Mega-Events. Wir planen Mega-Evangelisation, wo möglichst ganz, ganz, ganz viele das Wort Gottes hören. Am besten irgendwo ein Stadion mieten und versuchen, alle Menschen dahin zu kriegen. Und es gab Zeiten, wenn ich denke an Billy Graham, an diese Bewegungen, ja, das war die Mittel, das war die Methode damals, die hat funktioniert. Aber ganz ehrlich, wo ich im ProChrist auch dabei war 2013, in der Porsche Arena in Stuttgart, haben wir schon so deutlich gemerkt, hey, die Zeiten sind vorbei. Wir können große Events planen, aber irgendwie das fruchtet nicht. Wir können Mega-Events, Mega-Musik, Mega-Charakter, Event-Charakter haben und. Aber Jesus hat diesen Auftrag nicht nur an diesen Leuten gegeben, die diese Sachen machen können, so Mega-Events, sondern an jeden Christen, an dich und an mich. Worms hat 80.000 Einwohner. Und ihr könnt gleich mit dem Kopf nicken, wenn ihr mir zustimmt. Oder auch schütteln, wenn ihr sagt, nee, Dani, du hast einen Vogel. Was ist, wenn ich euch sage, es ist gar nicht so unrealistisch, dass in 10 Jahre sich 10.000 Leute hier in der Umgebung bekehren. Würdet ihr mir dem zustimmen oder sagen, nee, warte mal, nee. Manche grinsen, die meisten sagen, Daniel, das ist schon wirklich, du bist wieder am Träumen, du und deine Visionen, du Optimist. Ich will euch mit ein bisschen herausfordern heute Morgen. Wie hat es Jesus gemacht? Hat Jesus große Events gemacht? Ja, er hat vor großem Publikum gesprochen. Er hat vielen Leuten das Wort Gottes gesagt. Aber was hat Jesus eigentlich wirklich in seiner Dienstzeit gemacht? Er hat sich 12 Leute rausgesucht, wo am Ende noch 11 dabei sind. Obwohl sie zweifelten, nachdem alles passiert ist, sind 11 noch am Ende dabei. Er hat sie in ihr Leben mit reingenommen und hat gesagt, hey, kommt mit mir mit. Ich zeige euch mal, was ich eigentlich für euch gedacht habe. Aus diesen 12 Personen, sind heutzutage zig Millionen Nachfolger Jesu geworden. Sie haben nicht die großen Events gemacht. Nicht immer, aber sie haben das gemacht, was Jesus ihnen beigebracht hat. Sie haben 12 Leute zu sich genommen und gesagt, hey, das, was ich jetzt von Jesus gelernt habe, ich suche mir eine neue kleine Schar und ich bringe ihnen das auch bei. Und diese Leute haben das wiederum gemacht. Und so weiter. Ich will euch gar nicht jetzt herausfordern und sagen, sucht euch 12 Leute raus. Sondern sucht euch vielleicht eine Person aus, wo ihr intensiv betet, wo ihr euch intensiv investiert in sie. Für sie beten, mit ihnen einfach immer wieder mal das Wort Gottes aufschlagen. Und stellt euch vor, jeder von uns würde nur eine Person mitbringen pro Jahr. Diese Person würde dann auch natürlich mit anderen mitbringen. Das würde bedeuten, wir sind vielleicht 100 Leute. Oder sagen wir, ja, 100 Leute heute. Das würde bedeuten, nächstes Jahr wären wir 200. Wenn wir das weiter so machen, unser Leben teilen, dann wären 200, 400, nach 10 Jahren, wenn man das jetzt so weiter rechnen würde, dann sind wir bei über 100.000. Und natürlich, da gibt es viele Faktoren, wo wir sagen können, hey Daniel, da gibt es das eine oder andere. Darum habe ich nicht am Anfang gesagt, in 10 Jahren 100.000. Sondern ich habe gesagt, hey, lass uns mal bei 10.000 aber einfach mal träumen und überlegen. Und wenn du glaubst, es ist immer noch unrealistisch, 10.000 Gläubige hier in der Gegend. Das heißt nicht, die müssen hier alle jetzt bei uns im Kino mitsitzen. Das Ganze gar nicht. Wenn du denkst, es ist immer noch unrealistisch, dann lass mich dich einfach ein bisschen mit hineinnehmen, was weltweit gerade geschieht. Südostasien gibt es Gegenden, da werden alle 24 Stunden eine neue Gemeinde gegründet. Sie müssen neue Gemeinden gründen, weil so viele Leute zum Glauben kommen. In China kommen Millionen von Chinesen zum Glauben. Nicht in 100 Jahren, sondern innerhalb der letzten 20 Jahren. Millionen. Es gibt andere Gegenden, also auch auf der Welt, da explodiert es und wo ich denke, hey, was verpassen wir? Was ist der Unterschied? Und das ist es, sie gehen hin. Sie sind normale Christen. Viele von denen können noch nicht mal lesen. Sie können noch nicht mal, sie haben keine theologische Ausbildung oder wie auch immer, sondern sind stinknormale Christen. Und sie gehen hin und zeigen den Menschen, hey, Jesus hat dich lieb. Es gibt da einen, der für dich gestorben ist, der eine Beziehung mit dir haben will. Und nehmen sie begeistert mit rein in ihr Leben. Und Jünger machen ist nichts eigentlich anderes, Jesus nachzumachen. Leute mit an einem eigenen Leben teilhaben zu lassen. Sie mitzunehmen und einfach zum Beispiel am Tisch beim Essen. Ist eine super Gelegenheit, kurz zum Beten zu sagen, hey, warum beten wir eigentlich? Oder in schwierigen Situationen zu sagen, hey, weißt du was, ich bete jetzt für dich. Oder, weißt du, mein Gott sagt mir, darum kann ich dies und das und darum kann ich das so machen. Am Leben teilnehmen lassen. Vielleicht hier einfach kurz 4 Punkte, die euch helfen können, rauszufinden, wie wir vorgehen können. Das erste ist, bete, dass dir Gott zeigt, für wen du beten sollst. Dass er dir zeigt, hey, da ist eine Person, die will ich eigentlich und ich will dich gebrauchen, damit sie zum Glauben kommt. Bete, dass Gott dir zeigt, wer das ist. Bete, dass Gott dir die Möglichkeit schafft, in Kontakt mit dieser Person zu kommen. Nicht zu warten, bis irgendwann mal was kommt, sondern aktiv zu beten, dass Möglichkeiten kommen. Beten, dass Gott dir für die Situation Mut gibt, um deinen Glauben vor ihm zu bezeugen. Und viertens, bete, dass Gott in deinem Herzen, dass Gott im Herzen des anderen wirkt. Beten, beten, beten. Und da wird deutlich, es ist nicht eine Aufgabe, wo wir alleine unterwegs sind, sondern wo wir voll auf Gott angewiesen sind. Ob in Deutschland oder auch in Thailand später. Gerade wenn man die Sprache nicht spricht, dann sollte man unbedingt dafür beten. Also Jünger machen ist nichts groß Komplexes. Du brauchst keine theologische Ausbildung dafür. Sondern das Erste und das Wichtigste ist, liebe Jesus Christus von ganzem Herzen. Keine Sorge, wir werden mit den anderen Punkten jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen. Ich bin hier länger geblieben, weil einfach das so ein Knackpunkt ist, der uns daran hindert, loszugehen. Der dritte Aufforderung, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe ist ein Auftrag an alle Christen. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Aber es ist auch ein Bekenntnis. Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das durften wir ja schon vor 2 Wochen gemeinsam draußen feiern, wo 6 Leute öffentlich bekannt haben, hey, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich bekenne, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das nicht nur zu Sonntagmorgens oder Freitagabends oder zu bestimmten Zeiten, sondern 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr bis zum Rest meines Lebens gehöre ich Jesus Christus. Taufe, ein Gehorsamsschritt, ein Bekenntnis zu Christus. Und die Bibel hat es in Apostelgeschichte zeigt uns ganz deutlich, Taufe ist der nächste Schritt, wenn jemand sich entschieden hat, ey, ich will Jesus Christus nachfolgen, so lasse er sich taufen. Da muss nicht Jahre daneben dazwischen verstreichen. Und vielleicht ist Taufe auch dein nächster Schritt, wo du merkst eigentlich, du hast dich mal entschieden und es läuft einfach nicht, es geht nicht voran. Die Bibel sagt ganz klar, hey, lass dich taufen. Und vielleicht weißt du das auch schon, du drückst es hinaus. Aber dann warte nicht länger. Komm auf uns zu und sag, lass uns ins Gespräch kommen darüber. Das Schöne ist, an diesem ganzen Auftrag, es ist nicht ein Auftrag, der nur bestimmten Leuten gilt, es ist ein Auftrag, der komplett für dich und für mich gilt. Egal wie alt du bist, es ist nie zu spät, sich taufen zu lassen. Ich habe einen Artikel gelesen aus dem Irak und der hat mich beeindruckt, das ist schon einige Jahre her und es ist immer noch in meiner Erinnerung drin, wo eine alte Oma, über 80, gesagt hat, im Irak zum Glauben gekommen ist. Und gesagt hat, hey, ich will mich taufen lassen. Und sie haben sie in der Badewanne bei ihr zu Hause getauft. Weil hätten sie es öffentlich gemacht, hätten sie gleich, wenn die anderen gekommen, hätten sie wahrscheinlich umgebracht. Aber selbst mit weit fortgeschrittenem Alter, wo sie sagt, hey, ja, ich will Jesus nachfolgen. Und es ist nicht so spät, mich taufen zu lassen. Vielleicht dein nächster Schritt, der bei dir dran ist. Die letzte Aufforderung, Auftrag ist, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und da denken wir ganz oft an eine Schule. Jetzt muss ich in eine Bibelschule gehen, jetzt müssen wir uns in einen Raum setzen, wo wir in Reihen sitzen und jetzt einer vorne die ganze Zeit redet und ich sitze nur zu. Und Lehren hat so viele verschiedene Facetten. Lehren bedeutet nicht nur, hey, geh vielleicht auf eine Bibelschule, wo du intensiv dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen kannst. Sondern Lehren kann auch ganz praktisch, ganz einfach aussehen. Ich erlebe es bei meinen Kids, wo wir die Wahl haben. Wir können sagen, oh, guck mal, wie schön der Himmel oder wie schön die Natur ist. Oder ich lehre, indem ich ihnen schon gleich am Anfang sage, guck mal, wie schön Gott den Himmel, die Natur gemacht hat. Bewusst zu machen, das, was die Bibel sagt, ganz natürlich mitzugeben. Wenn jemand dir sagt, hey, viel Glück dabei, kannst du sagen, oh, ich habe Gott dabei. Ich brauche kein Glück, ich habe Gott. Oder anstelle von zu sagen, zum Glück ist das passiert, den anderen nochmal deutlich machen, hey, Gott sei Dank ist das so passiert. So kleine Nuancen, es müssen nicht immer groß die Lehrer sein, die volle Klassenräume haben, sondern im praktischen Alltag jünger machen, indem ich die Leute am Leben teilhaben lasse und bei den Lehren immer wieder einfach zwischendurch. Das ist der Grund, warum ich auch immer wieder gerne Leute in so, wenn ich irgendwo mal hingehe, zum Beispiel Dominik hatte ich einfach vorhin mit rübergenommen. Ich musste einfach ins Büro gehen, wo ich dachte, hey, dann nehme ich den einfach gleich mal mit. Warum soll ich alleine gehen? Ich kann ihn doch einfach mit mir nehmen und wir können einfach ein bisschen zusammen quatschen, Beziehung aufbauen und wenn es dann eine Situation gibt, dann sagt man, hey, guck mal, Gottes Wort sagt doch hier das und das. Also nicht einen Klassenraum vorstellen, sondern einfach im praktischen Leben mitnehmen. Und ich hoffe, ihr versteht, mehr kriegt mit, hey, dieser Auftrag geht nicht an Superchristen, nicht nur Pastoren, sondern an jeden von uns. Und für jeden von uns ist das umsetzbar. Vielleicht der eine vor mehr, der andere vor weniger Leuten. Aber wir sollen losgehen. Jesus trat auf seine Zweifler zu, auf seine Jünger, wo einige zweifelten, sagte ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht nun hin und gebt diesen Auftrag. Gehen, zu Jünger machen, tauft die Leute und lehrt sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Wir dürfen Leuten weiter sagen, was Jesus gesagt hat, was die Bibel sagt. Und dann schließt er ab mit dieser Verheißung und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Egal, wo du bist, ob in Thailand oder in Deutschland, in deiner Wohnung, bei Freunden zu Hause, egal, wo du bist, Jesus ist mit dir unterwegs, wenn du diesen Auftrag ausführst. Er lässt dich nicht alleine. Es ist nicht eine Zusage und siehe, ich bin heute bei euch, morgen vielleicht muss ich in meinem Terminkalender gucken. Sondern ich bin bei euch alle Tage. In der Bibel lesen wir ganz deutlich, Gott der Vater sendet Jesus aus. Und Jesus sendet hier uns aus, loszugehen. Nicht zu warten, sondern loszugehen, in andere zu investieren, nicht zu konsumieren, sondern investiere in andere, weil du einen Auftrag hast. Und das ist eigentlich der schöne Part dabei. Auch bei den ganzen großen Fragen und Zweifeln, die wir da an diesem Text haben. Jesus gibt dir den Auftrag. Du darfst an Christi Stadt unterwegs sein und darfst von ihm erzählen. Du darfst Leute davon begeistern, dass er der wahre Gott ist. Und dieser wahre Gott benutzt dich und mich. Jesus hat in diese 12 Jünger investiert und hat danach nicht gesagt, okay, ich habe die 12 Jünger und da 11 sind davon geblieben und das war's, sondern wo deutlich wird, hey, er investiert sich auch noch in dich, indem er alle Tage bei uns ist, indem er nicht einfach mal weg ist, sondern die ganze Zeit dabei ist. Behalte es nicht für dich. Ich glaube, wenn wir nach diesem Text einfach innerlich sitzen bleiben, dann haben wir nicht verstanden, wer Jesus Christus für uns ist. Sondern der Auftrag ist ganz klar, geh hin, egal wie es dir geht, egal was du Zweifel hast, geh. Erzähl anderen, dass Jesus Christus der wahre Gott ist. Unterstütze anderen dabei. Wie schreibt der Maike einen Brief? Ihr habt die Möglichkeit, die Nicole hat Umschläge vorbereitet, wo jeder Monat jemand einen Brief schreiben darf. Ein Brief nach Thailand, sie hat sogar die Adressen schon draufgeschrieben, wo ihr nachher einen Umschlag mitnehmen dürft und nachher einfach euch einen Monat raussucht und der Maike einen Brief schreiben dürft. Sie ermutigt, weiterzugehen, weiterzumachen. Nicht einfach nur konsumieren, sondern investiere dich. Ja, es kostet Zeit, es kostet Kraft und manchmal mag man einfach nicht. Und dann wird es manchmal auch spät abends. Aber dann kannst du erst erleben, wie Gott dich gebraucht. Wenn du sitzt, der wird nicht erleben, zu was Gott fähig ist. Jemand, der unterwegs ist, der erlebt Gott. Lass uns das gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam unsere Zeit, unsere Kraft darin investieren, andere Menschen zu Jüngern zu machen und erleben, wie wunderbar Gott ist. Danke, Herr, dass du mit uns bist bis zum Ende, dass du nicht nur teilweise da bist, sondern wirklich die ganze Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wen du erreichen willst, zu wem wir gehen sollen. Und dass wir andere zu Jüngern machen, dass wir erleben dürfen, wie groß du bist, wie mächtig du bist. Gib uns den Mut dazu, dass wir aufstehen und vielleicht mal aus der Masse raustreten. Aber danke, dass wir wissen dürfen, dass du alle Macht hast und dass du bis zum Ende mit dabei bist. Amen.